So, wir wollen noch einmal anschließen an Josua Kapitel 10, 4, Vers 10 und gehen dann aber noch einige Verse weiter durch. Josua 4, Vers 10, wo es heißt: Und die Priester, welche die Lade trugen, blieben in der Mitte des Jordan stehen, bis alles vollendet war, was Jehova dem Josua geboten hatte, zu dem Volke zu reden, nach allem, was Mose dem Josua geboten hatte. Und das Volk eilte und zog hinüber. Soweit Gottes Wort. In der letzten Stunde, da hörten wir über das Verhalten der Verlorenen betreffs des Glaubens. Und jetzt wenden wir uns aus der gleichen Aussage mehr dem Erlösten zu. Der Errettete hat einen Glauben, von dem er allein oder von dem er nicht allein glaubt, dass er der Richtige sei, sondern hat den anderen noch etwas hinzu. Und das ist die Bestätigung des Glaubens. Er hat Christus selbst hinzu. Beide haben sie von der menschlichen Seite zwar das gleiche Gewicht, aber auf den Erretteten kommt das Gewicht Gottes noch hinzu. Dann können wir alle erkennen, wo das Schwerere liegt. Und so findet Gott in unserer Entscheidung, in unserer Persönlichkeitsentscheidung, uns als solche, die denen in die Hand gelegt ist, welche Ja oder Nein sagen zum ewigen Leben. Wir wären, ich möchte es aussprechen, strohdumm, wenn wir das Angebot des lebendigen Gottes nicht annehmen würden, Ja zu sagen. Ganz kurz, ein Abtausch der Dinge unserer menschlichen Realien. Was bietet Gott? Und was nimmt Gott? Was bieten uns und was nehmen uns die Menschen? Was bietet und was nimmt uns Satan? Das ist hier die Frage, das ist jener Komplex, um den es auch in unserem Textwort letztlich geht. Das, was hier in der Bundesrepublik Deutschland von Staatswegen genommen wird, das sind die finanzamtlichen Steuern. Ich habe nichts gegen das Finanzamt, ich möchte es gleich sagen. Das ist das Wesenhafte. Und das, was man uns durch eine moderne Welt genommen hat und was uns durch diese genommen wird, sind Lebensjahre, die Gott zwar gegeben hat, aber ihm, unserem Herrn, gehören. Das, was uns die Welt bietet, ist der ewige Tod. Auch er hat sein Angebot an uns. Das bietet uns die Umgebung in unserem irdischen Leben. Das aber, was Gott nimmt, ist unsere Sündenlast, die wir vielleicht als eine solche Last gar nicht spüren. Aber Gott nimmt sie bei der Bekehrung durch Christus und sein Werk am Kreuz. Und diese Sünde trennt uns von Natur, von Gott völlig. Und zwar so gründlich und nicht nur ein wenig, dass jeder, der nicht sich erretten lässt zur angenehmen Zeit, ewiglich verloren geht. Ob wir sein Wort haben wollen oder auch nicht, wir werden alle dahin geführt, irgendwann geöffnete Augen zu haben, entweder im erretteten Zustand hier oder im gottfernen, totalen Verlorensein, ewiglich. Nur eines, dann wird es kein Zurück mehr geben, wer hier das Angebot Jesu abgelehnt hat. Das Angebot ewigen Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus, der selbst der Autor des Bibelwortes und Bibelbuches ist. Dieses ewige Leben beginnt bereits im Diesseits, nämlich wenn wir uns bekehren. Wer Christus in der Vergebung nicht erlebt hat, besitzt auch kein ewiges Leben. Das, was unser Herr besitzt und uns gibt, ist das, was eine verlorene Welt lediglich im Munde führt. Frieden. Sie reden vom Frieden, ohne ihn zu kennen, ohne ihn zu besitzen. Wer den Frieden mit Gott nicht kennt, kennt auch den landläufig hergeredeten Frieden auch nicht. Das Neue Testament sagt, dass der Herr diesen Frieden uns gibt und diesen Frieden uns lässt. Er nimmt ihn uns nicht weg, wenn er ihn gegeben hat. Er sagt auch ganz klar, nicht wie die Welt gibt. Denn die Welt hat auch etwas zu geben, nämlich einen falschen Frieden. Das, was der Herr Jesus uns gibt, ist ewiger Friede und ewige Freude. Die Welt sucht die Freude, aber sie findet sie nicht dort, wo sie sucht. Sie zerfließt mehr in einer Suchaktion fleischbefriedigender Lösung, aber sie findet die Freude in Jesus nicht, weil sie den Frieden nicht dort sucht, wo er ist. Der Herr Jesus ist's, er gibt uns alles, was wir brauchen, um die Herrlichkeit des Himmels zu schauen, um überhaupt Bestandteil der Herrlichkeit zu werden. Nach Vers 11. führt er, der Herr, uns hindurch, durch diese Todeswasser, um ans andere Ufer zu kommen. Als nun der letzte Israelit hindurchgegangen war, da heißt es, das ganze Volk vollends hinübergegangen war, da zogen die Lade Jehovas und die Priester angesichts des Volkes hinüber. Das waren also die Letzten, die Priester, die dort den Jordanboden verließen. Jesus Christus, unser Herr, ist hierin der Anfänger und Vollender jeder Sache, auch des Glaubens. Das dürfen wir gewiss sein. Und jetzt fing nun die Besitzergreifung im verheißenen Land an. Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse stellten, wie die Bibel sagt, 40.000 auserwählte Kämpfer voran. Sie sollten ihren Tribut für jene 9,5 Stämme erbringen. Nach Vers 12, um das verheißene Land einzunehmen. Geistlich gesehen sind wir selbst dieses dargestellte Land. Und der Herr hat einen jeden einzelnen von uns Auftrag gegeben, dass wir dieses unser eigenes Land, was der Herr uns gegeben hat, in Besitz nehmen sollen. Solange wie wir uns Christus nicht völlig ausgeliefert haben, in der Welt gibt es ja keine Neutralität und schon gar keinen goldenen Mittelweg. Liefern wir uns dem Feinde aus. Und jeder, der sich Christus nicht ganz ausgeliefert hat, ist ein sich selbst um jenen Teil ausgelieferter an Satan. Der Seelenfeind hat keine Zukunft, weil das Urteil des Todes längst auf ihm ruht. Jeder, der auf die Stimme dessen hört, der uns in Eden im Garten verführt hat, wird in der Verführung des Todes bleiben, ewiglich. Deshalb ist Christus das Leben, der uns herausholt durch den uns gewordenen und gegebenen Glauben. Durch Überstellung unseres Willens, damit wir erkennen, dass wir Gott von Gott her nicht als solche erfunden werden, die im Götzendienst leben und dadurch das ewige Gericht zu erwarten haben. Christus, der Herr, will uns nicht als willenlose Geschöpfe sehen, sondern der Herr will, dass wir unseren Willen dem Seinen unterordnen, damit er, unser Gott, sich an uns letztlich verherrlichen kann, damit er uns gebraucht in seiner Arbeit, in seinem Dienst. Nach Vers 13. Ziehen Sie hinein in die Ebene Jerichos. Wie? Die Bibel sagt, streitbar. Ich glaube, dass auch hier der Angriff die beste Verteidigung ist. Nicht irgendwo, sondern dort, wo jenes Land uns gehört, nicht in fremdem Lande. Dort will der Herr, dass wir dem Feinde streitbar entgegentreten. An selbigem Tage machte der Herr den Josua, Vers 14, groß in den Augen von ganz Israel, und sie fürchteten ihn. Im Blick auf Christus wird dann, wenn wir streitbar gegen den Feind ziehen, Christus groß gemacht. Es gibt Gläubige, die wissen, das Wort Gottes umgekehrt auszulegen. Aber hier haben wir auch ein Bild von den kommenden Geschehnissen, wie wir gleich hören werden. Und nun blicken wir wieder zurück, und zwar nach Vers 15, wo es heißt, und Jehova sprach zu Josua und sagte, gebiete den Priestern, welche die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Im Anfang war es die Lade des Bundes. Jetzt lesen wir von der Lade des Zeugnisses. Was war denn das Zeugnis? Nämlich das Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi für uns. Das ist das gewaltige Zeugnis, mit dem wir auch heute zu tun haben. So fing es an. Josua ist hier ein Bild von unserem Herrn. Josua gebot den Priestern und sagt, steiget herauf. Sie sollten also, wie wir hier lesen, aus den Todeswassern herauskommen. Wir haben ein ganz ähnliches Bild in der Mitteilung der Heiligen Schrift in Offenbarung, Kapitel 4, Vers 1. Da wird auch zu diesem Johannes gesagt, komm hier herauf. Das ist vergleichsweise dieses Bild und beinhaltet die Aufnahme der Gemeinde, der Erretteten in die Herrlichkeit. Steiget herauf, war der Befehl Josuas. Und nach Vers 18 lesen wir, und es geschah, als die Priester, welche die Lade trugen, aus der Mitte des Jordan heraufstiegen, in dem Augenblick, als die Fußsohlen der Priester sich abgerissen hatten auf das Trockene, da kehrten die Wasser des Todes, die Wasser des Jordan, an ihren Ort zurück. Ein ähnlicher Vorgang, wenn bei der Wiederkunft der Herr uns von dieser Erde nimmt, wenn unsere Fußsohlen hier auf dem Trockenen uns abreißen, dann wird auf dieser Erde kein Friede sein, weil der Herr gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde, sondern dann werden die Todeswasser wieder fließen. Und wir wissen, wenn die Gemeinde Jesu aufgenommen ist in Herrlichkeit, wird hier das ärgste Gericht aller Zeiten stattfinden. Dann flossen die Wasser wieder über alle Ufer. Die Gemeinde ist das königliche Priestertum und wir sind solche, die durch die Innewohnung der Sünde und sind von Gott total getrennt, aber der Herr sagt, komm hier herauf. Nicht durch unsere Vollkommenheit, sondern durch die Macht der Vergebung und der Liebe unseres Gottes werden wir hinaufgebracht, kommen wir hinauf. Steige heraus aus dem Zustand des Todes, heißt das mit anderen Worten. Das, was uns hier auf dieser Welt umgibt, ist nichts anderes als ein einziges Totenfeld. Es ist verwunderlich, wie wir Menschen alle von Natur aus so stark egozentrisch leben, dass wir unser ganzes Leben nach unseren Vorteilen beurteilen, einrichten und entscheiden. Die Menschen werden heute schulisch schon so erzogen, kritisch zu denken gegen jede Aussage, egal woher und wie. Und sie lernen eines, egal wie man sich verhält, ob als Seeräuber oder als Lamm. Man muss so denken, wie man am besten Forderungen stellt. Wir leben in einer sonderbaren Zeit. Die Menschen lernen nur noch Forderungen zu stellen, ohne daran zu denken, dass Gott der lebendige Forderungen an uns hat. Wir stehen in Schuld vor Gott. Unser eigenwilliges Denken geben wir auch noch an andere und auch an unsere Kinder weiter. Und zwar stellen die Eltern sehr frühzeitig Überlegungen an, während die Kinder gerade erst in die Schule gekommen sind, was sie einmal beruflich werden sollen. Das ist nicht so schlimm. Das ist ganz normal. Aber sie stellen ihre Überlegungen dahin, um recht viel, viel zu verdienen und nur die Hälfte zu arbeiten. Um es besser zu haben, um das Geld leichter zu verdienen. Das ist Materialismus, in dem, was die Welt zu bieten hat, nehmen Gläubige daran teil. Ist schon schlimm, wo die Gemeinde Jesu hingekommen ist. Es liegt im Natural unseres Fleisches, egoistisch zu denken und zu entscheiden, durch und durch. Aber genau das sollte einem Kinde Gottes fern sein. Denn würde unser Herr auch so denken, wäre niemand in den Vorteil der Erlösung und Rettung durch sein Opfer gekommen. Es hat in der Vergangenheit sogar Kirchen gegeben, die sich wahnwitzig bereichert haben. Wir hatten im Ersten Weltkrieg einen Slogan, bei dem die Bevölkerung aufgefordert wurde, das Gold in Münzen bei den Behörden abzuliefern gegen inflationistische Scheine in Papier. Dieser Slogan lautete, das Gold gehört dem Vaterland. Das war nichts Neues. Es hat Jahrhunderte gegeben, da hat man die Ansicht vertreten, das Gold gehört der Kirche. Und man brachte es. Heute aber bereichern sich etliche durch das politische Fahrwasser. Alles das endet irgendwann und wo im Chaos. Und das sagt auch die Schrift und im Wasser des Todes. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir von der Welt her nichts und überhaupt nichts zu erwarten haben, außer Tod und Gericht. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Auftrag erkennen, durch das Wort des Evangeliums Seelen zu erretten. Und dass wir selbst, wenn wir diese Arbeit aufnehmen, Errettete sind. Errettet sind durch Christi Blut, dass man weiß, man ist geborgen im Herrn. Es wäre für mich furchtbar, das, was ich durch Gottes Wort erfahren durfte, heute unversöhnt mich auf dieser Welt wüsste. Keine halbe Stunde möchte ich ohne Vergebung auf dieser Erde leben. Keine Stunde ohne Christus im Herzen sein. Es ist aber ein toller Todeskampf jener, die noch nicht errettet sind in dem, was vor ihnen liegt. Sie wissen nicht, ob sie den morgenden Tag überhaupt noch erleben. Nicht errettet sein ist das größte Risiko des Lebens hier auf dieser Erde. Und für dieses Risiko gibt es keine Allianzversicherung und auch keine, die sonst alles versichern, die Lloyd London. Die steigt nicht ein. Warum nur lassen Sie sich nicht durch den Herrn Jesus erretten? Nun, es ist eine große, eine gewaltige Tragik. Der Vers 19 teilt uns damit, sie zogen nun aus, nachdem sie aus dem Jordan gekommen waren, und lagerten sich in Gilgal, und zwar nach der Ostseite Jerichos hin. Neben ihrem Inventar trugen sie noch eine Last bei sich. Und diese Last waren die 12 Steine. Gilgal bedeutet wörtlich übersetzt Abwälzung. Denn es soll von den Israeliten etwas abgewälzt werden. Sie nahmen diese 12 Steine mit, die sie aus dem Jordan herausgetragen hatten. Und nun richtet Josua diese 12 Steine in Gilgal auf. 12 ist ja, wie wir wissen, die Israel beherrschende Zahl, insbesondere im Alten Testament. Diese 12 Steine nehmen sie nun, sie aufzurichten für ihre Nachkommenschaft. Und so sprach er zu den Kindern Israel und sagte, wenn eure Kinder künftig eure Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen. Und dann kommt das Zeugnis des Hindurchzuges. Wir haben ein ähnliches Wort in 2. Mose 12, Vers 26. Da heißt es auch, wenn eure Kinder euch fragen, was soll dieser Dienst? Und da geht es aber ums Passa. Dann sollt ihr ihnen sagen. Gleichso haben wir auch hier ein Zeugnis Gottes aufgerichtet zu Gilgal. Und es ist doch wunderbar, wie der Herr sein Zeugnis in aller Schwachheit auch heute aufbaut. Durch jene, die aufrichtigen Herzens sind. Der Herr sagt einmal, wenn diese, auf die Jünger gerichtet, schweigen, sollen die Steine schreien. Er baut hier das Zeugnis mit Steinen auf. Wenn Israel das Zeugnis nicht weitergibt, dann sollen es die Steine schreien. Sie sind ja, wie wir wissen, auf dem trockenen Boden durch den Jordan gezogen. Das ist dieses Zeugnis hier. Und wir sollen heute auch ein Zeugnis haben, können dieses Zeugnis aber nur besitzen und weitergeben, wenn wir es zuvor erhalten haben und können es nicht weitergeben, wenn wir es nicht besitzen. Obgleich sich die Dinge in der christlichen Religionswelt umgekehrt gestalten. Das Zeugnis ist, und der Herr Jesus erwartet es, nur von denen, die ihn wahrhaftig angenommen haben im Glauben. Wir haben in einer der Stunden behandelt, was relativ heißt. Die Bibel gibt uns keine Freiheit, unseren Glauben relativ zu gestalten, egal nach welcher Seite. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir zu glauben haben, gleich wie die Schrift sagt und nicht anders. Aber durch die letzten Jahrzehnte der Vergangenheit haben sich ganze Denominationen den Glauben in eigener Sache zurechtgelegt und aufgebaut, jedoch im Konfront der Aussage des Wortes Gottes. Das ist das Zeugnis, welches wir bezeugen können. Ich bin mit meinen Sünden zu Christus gekommen. Ich habe ihm alles bekannt. Und ich weiß, dass der Herr Jesus mir alles vergeben hat. Das ist kein Wunschdenken, sondern das ist Realität, wie wir in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kommen. Wir sind aber trotz unserer Sünden mutige Leute. Und es ist interessant, denn ich bin vor vielen Jahren einmal beruflich mit einem Mann ins Gespräch gekommen. Und im Laufe dieses Gespräches, es war ein Mann, der konnte sich wie ein Künstler jeder Situation aalglatt anpassen. Es gibt solche Helden. Und ich dachte, irgendwann wird's schon klappen, den mal zu stellen. Denn aus seinem Munde, da kamen oft sehr komische Dinge heraus. Und eines Tages war es soweit. Da konnte ich ihn von seiner Verlorenheit sagen. Und dass allein in Jesus die Rettung ist. Da war sein schlüpfriger Mund plötzlich verstarrt. Hat er nichts gesagt. Etliche Monate später traf ich ihn. Und da ließ er mich nicht reden, sondern er erzählte mir. Und zwar erzählte er mir von seinem Privatleben. Und da schilderte er mir, anlässlich einer Festlichkeit, dass er stocktrunken gewesen sei. Das war für ihn der Mut, den er hatte. In dieser seiner Trunkenheit erzählte er mir dann, dass ihm so übel geworden sei. Und dass er im WC zusammengeknickt war und er umklammerte die WC-Schüssel und übergab sich. Das ist der Mut der Verlorenen. Und seine Kollegen hatten seinen Spaß, weil die Füße unten zwischen der Bodenfreiheit herausguckten und versuchten, ihn herauszuziehen. Das erzählte er mir, damit ich nicht mehr zum Reden kommen soll, um wieder anzuknüpfen an dem, was er nicht wollte. Das ist ein Bild der Götzendienerschaft. Götzendiener, die Gott richten wird, weil sie sich haben nicht versöhnen lassen durch das Opferblut des Lammes. Und solche finden geradezu noch eine Tugend darin. Für sie ist es eine Ehre, ungehemmt sündigen zu können. Das nennt man Mut. Er wollte mir seinen Mut beweisen, den er hatte. Aber ich stelle eine andere Frage. Die Lustbarkeit dieser Welt nachzugehen, gehört doch gar kein Mut dazu. Aber habe mal den Mut, vor einem anderen Menschen, und zwar in Aufrichtigkeit deines Herzens, deine Sünden zu bekennen. Mach das mal. Deine Sünden, die du bis heute verborgen hast, ins Bekenntnis zu bringen. Ich habe gesagt, mit aufrichtigen Herzen. Du wirst staunen, welch ein Mut dazu gehört. Und weißt du, dass du verloren bleibst, wenn du dich nicht überwindest, deine Sünden vor Gott mutig bis ins Letzte zu bekennen. Diese Sünden aufrichtig dem Herrn zu bringen und mit Namen zu benennen. Und diesen Dingen der Sünde dann auch nicht mehr zu dienen. Das ist Mut zur Errettung. Und das ist Errettung. Und verloren gehen heißt nichts anderes. Du darfst so bleiben, wie du bist. Wir müssen nichts tun, um verloren zu gehen, sondern wir sind verloren von Natur aus. Und da ist keiner, der das Ziel erreicht, errettet zu werden. Und wenn du so bleibst, du darfst so bleiben, wenn du es willst. Dann kommst du so perfekt, wie du bist, wie die Schrift sagt, ins höllische Feuer. Wir lesen zum Abschluss in 2. Petrus, Kapitel 2. Vers 13. Indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, welche eine eintägige Schwelgerei für Vergnügen achten, Flecken und Schandflecke, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten. Aus diesen Sünden eine Tugend zu konstruieren, dazu ist der natürliche Mensch in der Lage. Bist du bereit, den Mut zu haben zu deiner eigenen Errettung, die Sünden ohne Rücksicht und ohne Scheu dem lebendigen Gott verurteilend zu bringen? Der Herr möchte dazu ganz große Gnade geben, weil so sehr, sehr viel davon abhängig ist. Amen.